Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und
Maximilian Philipp.
Ja, guten Morgen, Stefan.
Hallo Max, ich bin gespannt.
Endlich mal wieder in Marburg, ja. Und ich habe einen Fall aus Frankfurt mitgebracht.
Schön.
Und diesmal ist es eine junge Patientin, die zu mir gekommen ist und mir berichtet hat, dass sie unter Bauchschmerzen und teilweise auch Durchfällen und zwar alle zwei Wochen leidet. Und
alle zwei Wochen,
wenn ich teilweise aber auch so einen vierwöchigen Abstand, wenn ich in die Akte gucke, sehe ich wirklich Krankschreibungen, immer mit der Diagnose Bauchschmerz-Diarrhoe.
Okay.
Und zwar, ja, sagen wir mal vier Wochen. Und
also alle vier Wochen.
Alle vier Wochen,
dann
ja.
Dann ebben die wieder ab, dann ist sie gesund, dann hat sie die wieder.
Genau, das habe ich sie auch gefragt.
Dann
ich
gesagt, das und dann macht ihr da monatelang rum, ohne euch mal überhaupt zu fragen, was dahinter steckt.
sagen wir mal so, die Patientin hatte wenig Drive, sich da helfen zu lassen.
Okay.
Cool. Also die wurde mehrfach schon untersucht, es wurde dann nicht was gefunden, dann wurde gesagt, kommen Sie doch nochmal und dann kamen sie nicht und dann wurde ein Blutentnahmetermin vereinbart und sie kam auch nicht.
Okay, alles
jetzt
klar.
Hat sie aber einen Rappel und ist in Begleitung ihres Partners da.
Und jetzt soll mal
und
was
die Schilder, jetzt, genau, jetzt wird wirklich gesagt, da muss jetzt aber mal was
mal
passieren.
Genau.
Und eben nochmal eindrücklich beide geschildert, also weil, ich glaube, der Arbeitgeber steht im Nacken.
Okay, gut, wegen den vielen Krankschreibungen.
Genau.
Gut. Okay, ja, interessantes Leitsymptom. Also es ist Bauchschmerzen und Durchfall, die rezidivierend über einen längeren Zeitraum auftreten. Gut, da resoniere ich jetzt schon mal gar nicht über die ganzen jetzt akuten Dinge, die Bauchschmerzen machen können. Klar können das theoretisch immer wieder wirklich rezidivierende Infekte sein, was mir aber dann auch schon ein bisschen komisch vorkommt. Ne? Da bräuchte ich aus der erweiterten Amnese dann doch noch so irgendwas, entweder was hygienische Umstände angeht oder zugrunde liegende Erkrankungen, die immunkompromittierend wirken. Sonst würde mir das komisch
also
vorkommen.
Genau, die ist sonst ohne Vorerkrankung, die Patientin, und die Familie ist nicht betroffen. Sie hat Kinder, zwei Kinder, sie ist eher jung und der Partner, die ist Anfang 30.
Gut.
Alle nicht betroffen,
das
nur
spricht
sie.
Ja, das spricht ja eher dagegen.
Genau.
Gut. Also das wäre eben so dieser breite Schirm, infektiöse Genese. Man kann natürlich auch, das muss man einschränkend sagen, du kannst schon auch Infekte im Magen-Darm-Bereich haben, die praktisch rezidivierend dir Symptome machen. Also das muss man, weil es wäre ja komisch, wenn jemand immer wieder neue Gastroenteritis jeden Monat hat, aber du kannst zum Beispiel Träger von Salmonellen sein oder du kannst nach einer Auslandsreise eine Giardia lamblia haben, wobei die nicht als Leitsymptom Durchfall machen, die machen eher so Burping, so Aufstoßen und
mir jetzt nicht bekannt,
Oberbauchschmerzen. Aber Giardia ist zum Beispiel ein sehr hartnäckiger Keim, der auch schwer zu diagnostizieren ist. Da haben die Labore zumindest in der Stuhlprobe amnet keine gute Treffsicherheit, da muss man eine PCR Reaktion machen. Das ist aber, ich glaube, das jetzt auch nicht, also das wäre jetzt nur noch mal so ein bisschen einschränkend gesagt, ich würde nicht die infektiöse Genese jetzt erstmal völlig außen vor kehren.
Man müsste auch sagen, also das ist schon ziemlich ein Uhrwerk. Also man kann wirklich sagen, also da müsste der Keim wirklich einen Zyklus haben, der dann alle vier Wochen
Zyklus
wieder...
Zyklus ist ja dann schon mal ein guter Taktgeber bei einer Frau, ein Uhrwerk, ne? Also dass du auf jeden Fall, das kannst du ja noch schildern, gibt es in irgendeinem Zusammenhang zu der Monatsblutung. Da müsste ich, wenn ich ehrlich bin, auch nachlesen. Ich würde jetzt an sowas denken wie eine Endometriose. Eine Endometriose kann natürlich zyklische Bauchschmerzen machen, das ist klar. Ob die Durchfall macht, das weiß ich einfach nicht. Und wie häufig, da fehlt mir die Erfahrung. Da würde ich entweder eine Gynäkologin anrufen oder nochmal genau nachlesen. Die Zellen, die können ja überall im Bauchraum versprengt sein, aber ich würde da eigentlich eher andere Symptome erwarten.
Genau, also Endometriose hatte ich auch in der Kopf, weil es ist wirklich streng rund um die Periode vergesellschaftet. Fängt manchmal kurz vorher an, kann mit der Regelblutung anfangen, aber es ist immer zeitlich assoziiert.
Okay, genau, mit der Periode, Gut, das macht dann andere Dinge. Ich hatte sonst schon so, sagen wir mal, so rezidivierende Beschwerden können natürlich Ausdruck vom Reizdarmsyndrom sein, das würde ich aber mehr durcheinander erwarten. In Phasen zum Beispiel mit Stress gehäuft, dann wieder Phasen weniger, so dieses Uhrwerk passt da nicht dazu.
Ja.
Was zu Uhrwerk passen kann, da muss man dann eine bessere Nahrungsanamnese noch machen. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand wirklich regelmäßige Dates für ein bestimmtes Festessen oder irgendwas. Ich weiß nicht. Aber eine Nahrungsmittelintoleranz kannst du auch mal in dem Takt haben. Also Laktose, Fructose, Sorbitintoleranz, da gibt es ja eine ganze Menge. Ne?
In der Stadt, wo ich wohne, hat ein Hausarzt diagnostiziert, dass der Schnellimbiss um die Ecke nicht hygienisch arbeitet, weil sein Patient wirklich auch wie ein Uhrwerk immer Bauchschmerzen hatte, wenn er dort gegessen hat. Laden wurde dann geschlossen.
Also sowas müsste man aus der Beiterin...
Ist bei ihr nicht der Fall.
Theoretisch möglich, ne, dass da immer jeden Monat ein Firmenessen ist bei irgendjemandem, wo sich dann was einfangen.
Nein, tut sie nicht.
Gut, das waren ja jetzt, sagen wir mal, alles Diagnosen, die jetzt noch mehr auf den Magen-Darm-Bereich fokussieren. Ich überlege noch gerade über andere übergeordnete. Das ist, aber ich meine jetzt diese ganze endokrinologische Achse, da wüsste ich nicht, was für eine Störung diesen Taktgeber halt machen
aber
sollte.
Aber die haben wir doch im Hinterkopf, oder? Das drängt dann irgendwie auf. Und das war auch das, was ich dann als einziges aus der Anamnese für mich als auffälliges rausgezogen habe. Ich habe gesagt, okay, ich mache es genauso, wie du gesagt hast. Man macht das normale Workup, was man halt bei chronischen Bauchschmerzen die Röhren macht. Ne? Macht man Ultraschall, macht man Labor, guckt, ob man irgendwie was da findet, eine Richtungsweise. Das war alles Blande und dann haben wir halt eben gesprochen.
Darf entweder ich Endokrinologe. Fragen, hast du eine Stuhluntersuchung wahrscheinlich für Calprotectin hast du gemacht?
Calprotectin habe ich nicht gemacht, ich finde immer, in dem Fall jetzt nicht, weil es waren halt keine blutigen Stuhlgänge, es fehlten mir irgendwie zur CED irgendwie die anderen typischen Symptome.
Es ist ja auch nicht typisch dafür, auf der anderen Seite ist es halt ein, sagen wir mal, ein einfacher Test, der gerade für eine chronische entzündliche Darmerkrankung auch eine recht gute Ruling-Out-Qualität hat. Also zumindest für eine klinisch signifikante CED. Wenn das Vorstorben sind, dann kann das Calprotectin nochmal
Aber ich hätte ja auch Laborveränderungen erwartet. Also ich meine, kann ja auch mal dann irgendwie einen Eisenmangel machen oder kann einen CRP machen, ne? wenn man es in der Symptomatik abnimmt. Also da habe ich irgendwie nicht so... Mich hat es wirklich gestört und dass das so dieser hormonelle Abgleich hat. Deswegen habe ich mit der Gynäkologin rücksprechen lassen. Also die Patientin ist dann zu ihrer Gynäkologin gegangen und die Gynäkologin...
Da gab es keinen Anhalt für eine Endometriose.
Genau, es gab keinen Anhalt für die Endometriose und die hat auch einen ganz pragmatischen Vorschlag dann gemacht, ob man nicht mal guckt, was passiert, wenn man die Periode hormonell gesteuert quasi aussetzen lässt.
Also die Pille gibt.
Die Pille gibt.
Das ist eine gute Idee. Therapie als Diagnose würde man das nennen.
Ja, gut, die war auch so ein bisschen ratlos. Die hat gesagt, gut, das ist jetzt halt auffällig. Kann die Patientin suchte Hilfe. Mhm. Ne, wir hatten schon einiges gemacht. Wir hatten uns länger unterhalten. Das führte auch nicht zum Erfolg.
Führte nicht zum Erfolg, okay. Ja, weil du jetzt endokrinologisch gesagt hast, da müsste ich jetzt nochmal überlegen. Ich meine, klar, Schilddrüsenerkrankung, da würdest du aber nicht dieses Pulsative erwarten. Das ist ja einfach zu testen mit dem TSH. Ja. Wenn das nicht supprimiert war, könnte natürlich eine Hypertyreose sein. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt so die Achse durchgehe, dann würde ich auf dem Schlauch stehen. Jetzt zum Beispiel auf dem Hypophysen. Adenom oder ob Erkrankungen der Nebenniere jetzt so eine Symptomatik. Also das ist für mich zumindest alles atypisch. Sagen wir mal, die Erkrankungen, die ich da so im Blick habe, wir haben ja so ein Pattern-Fit auch. Ne? Wir haben ein gewisses Skript von der Krankheit in unserem Kopf und dieses Skript deckt sich.
Irgendwo
die
nirgends,
wenigen Skripte, die ich als Allgemeinmediziner endokrinologisch habe, decken sich dann.
Genau, nicht. Das waren so, aber auch, ich finde auch in keinem anderen Krankheitsbild, das Skript der CED deckte sich genauso wenig wie andere hormonelle Erkrankungen. Jetzt war ein Zufall, die Patientin, der ging es deutlich schlechter und sie ging ins Krankenhaus. Und hat sich da abklären lassen und wurde mit der Diagnose entlassen, dass das durch einen Cannabiskonsum, durch einen gesteigerten Cannabiskonsum induziert ist. Mhm. Wenn man die Patientin kennt, würde ich sagen, das passt von der, wie sie so auftritt in der Praxis teilweise. Ja. Also man würde glauben, dass sie einen gesteigerten Cannabiskonsum hat. Ich habe aber verpennt, nach sowas zu fragen. Okay. Ist ja manchmal unangenehm, aber gut. Andere Kollegen gucken sich die Patienten ja dann auch an, wenn es länger dauert. Ist das sowas, wie stehst du zu der Diagnose? Hast du das schon mal gehört?
Also mit dem Leitsymptom Durchfall nicht. Nee, das müsste ich auch nachgucken. Ich habe also Cannabis, das frage ich schon noch, gerade bei jungen Menschen. Mir poppt zum Beispiel ein Fall auf, wo ich einen jungen Mann, der war noch in der Schule mit 17 Jahren, für supraventrikuläre Tachykardien abgeklärt hat. Und er hatte eindeutig im Langzeit-EKG eine beeindruckende Phase von der SV-Tachykardie.
Ja.
Und bei dem war das eindeutig, also er hat regelmäßig Cannabis geraucht. Ich sagte, das hörst du mal auf damit, ein paar Monate, die Beschwerden waren weg.
Ja.
Also das war bei ihm induziert oder dann natürlich auch das ist Verhaltensauffälligkeiten bei Patienten, also psychotische Episoden. Also diese Sachen sind mir geläufig. Dass das Durchfall machen kann, ja, ich meine, warum nicht? Auch manche Leute kriegen auch, gerade wenn sie zum Beispiel lange nicht geraucht haben, dann rauchen sie mal wieder ein paar Zigaretten, da kann man auch Dünnpfiff bekommen. Das kann Cannabis ist ja auch irgendwo beigemischt. Das erscheint mir jetzt zumindest erstmal plausibel, aber da würde ich auch dann sagen, dann lass uns doch mal hier auch das Exempel statuieren, das Zeugs konsequent weglassen und der Beweis gilt erst dann, wenn auch die Symptome verschwinden.
Genau, und das ist in der Falle, in der wir jetzt so ein bisschen stecken. Also was ich mit ihr eruieren konnte, wie gesagt, es ist so ein bisschen schwierig, dass sie dann nicht mit die Termine einhält und ich wollte eigentlich mal mit ihr drüber sprechen, hat denn der Konsum auch geschwankt? Es kann ja sein, dass sie zum Beispiel Periodenschmerzen mit einem höheren Cannabiskonsum selbst behandelt hat. Ne? Das konnte ich jetzt mit ihr noch nicht so besprechen und ich hatte da mal ein Telefongespräch mit ihr zwischendrin, weil sie dann doch wieder eine AU brauchte. Warum nimmt sie da überhaupt das Cannabis? Ne? Da liegt da auch was, vielleicht eine psychische Belastungsstörung in irgendeiner Form dahinter. Ne? Definitiv kommt sie nicht ganz mit ihrer Arbeit zurecht. Da steht jetzt alles so ein bisschen aus. Sie sagte, wenn sie weniger raucht, geht es ihr darunter besser, aber sie schafft es nicht, abstinent zu sein zurzeit. Also ich kann den Beweis noch nicht führen.
Also du konntest nicht klar rausarbeiten, dass in den Durchfallepisoden auch vermehrt geraucht wird.
Doch, das hat sie schon, weil sie hat um ihre Periode rum, das hat sie schon gemacht, dass sie da mehr geraucht hat, hat sie mal angegeben. Ne? Aber nur in dem Telefonat, ich bin damit noch nicht zufrieden, will ich sagen. Ne? Also ich würde mich gerne mal mit ihr hinsetzen und das mal vis-à-vis besprechen, aber ich fand das als Differentialdiagnose jetzt, war ich auch nicht drauf gekommen und war so ein bisschen schockiert über mich selbst, dass ich so diesen Substanzmittelmissbrauch nicht früher auch mal thematisiert hat, weil ich mich so fixiert hatte auf das Thema, Mensch, das muss doch was Hormonelles sein, ne? Also warum kommt das wie ein Uhrwerk?
Na, insofern, und, sehr interessanter Fall, ne? Das ist so die Diskussion der Ursächlichkeit. Ne? Wir tun, das ist ja richtig, das mit der Periode zu verorten, aber wir suchen dann in dem Hormonellen die Äthiologie und wir denken nicht den Schritt weiter, was könnte noch mit der Periode zusammenhängen.
Ja, das hatte ich völlig, bin ich völlig blind geworden. Ich weiß, in einmal habe ich auch dokumentiert, dass ich kurz gefragt hatte nach Substanzmittelmissbrauch, hatte sie dann kurz verneint, aber vielleicht sieht sie Cannabis halt auch anders. Auch, ne? Also ist ja auch manchmal,
wenn man
dass
das regelmäßig
das so,
nimmt, wird man das gerade jetzt noch mit der Legalisierung missbrauchen. Ne?
Ja, genau. Und da habe ich nicht tief genug nachgefragt und da habe ich halt so gemerkt, ne, wie man manchmal in so Fällen dann sich auf einen Aspekt, der einem wichtig erscheint, dann fixiert und dann.
Gut, die Frage ist ja trotzdem noch, die für mich bleibt. Hast du jetzt, wir haben ja gesagt, nur der konsequente Auslassversuch liefert uns den Beweis.
Genau, das fehlt noch.
Die Frage ist trotzdem, es kann ja sein, dass sie das nicht kann oder nicht will.
Ja.
Ja? Die Frage ist dann trotzdem, ist es dir plausibel genug zu sagen, ich mache jetzt hier keine weitere Diagnostik mehr, du hast ja alles gemacht. Also würdest du sagen, ich habe mit ausreichender Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, abwendbar gefährliche Verläufe ausgeschlossen, die ja auch, sagen wir mal, je länger das verläuft, immer unwahrscheinlicher werden.
Genau.
Denn eine CED müsste sich dann irgendwann, selbst wenn das jetzt ein Anfangsstadium wäre, müsste ja sich dann irgendwann mal fulminanter vielleicht zum Ausdruck kommen, auch wenn sie jetzt mit den Durchfällen keine deutliche Gewichtsabnahme hat, dass man dann noch an Tumor oder so denkt.
Genau, das ist ein Thema. Die Gewichtsabnahme ist ein Thema, ist aber natürlich auch im Rahmen des Drogenkonsums ein Thema. Ne? Sie ist jetzt nicht, also es ist kein massiver Gewichtsverlust, der jetzt wirklich eine B-Symptomatik denken lässt in irgendeiner Form. Wie er sagt, wir haben blande Labore, blande Ultraschalle bisher, Stuhluntersuchungen. Ne?
Ja.
Es wäre jetzt halt das klärende Gespräch mit ihr anzustreben. Also A, wie kann man dahin kommen, dass sie mal Abstinenz wird? Mhm. Und wenn sie das nicht schafft, dann die Frage, ob man wenigstens Calprotectin, dann gebe ich dir vollkommen recht, hätte man auch in der Situation dann schon mal ein Ruling Out, was schon mal ganz gut ist. Oder eben mit ihr dann auch über die Endoskopie spricht, wenn man das sagt, um die noch eine größere Sicherheit zu haben. Da ist halt immer die Adhärenz an die Termine jetzt das Problem. Ne? Und
ja,
da haben wir halt auch gesagt, okay, die nächste Krankschreibung halt wirklich nur vis-à-vis und dann auch wirklich mit einem Gespräch, wo wir dann die Diagnostik eventuell dann entweder weiterführen oder uns überlegen, wie mal eine sichere Abstinenz herzustellen ist.
Genau, also ich glaube auch, weil du Endoskopie sagst, Ich glaube, bei jemandem, der immer wieder Durchfall hat, würde ich das auf jeden Fall einmal ansprechen und anbieten. Es kommt ja auch immer darauf an, wie vehement man das macht, aber dass du in der Akte, das wäre für mich schon auch ein Sicherheitsaspekt, dass ich dann sage, wird jetzt nicht gewünscht oder so, aber dass ich das dokumentiert habe. Einfach zum Beispiel auch, ich meine, jetzt, weiß nicht, wie du es machst, jetzt bei Patienten, die wirklich einen Reizdarm haben, der aber jetzt nicht diarrhoedominant ist, da finde ich, muss man nicht bei den ganzen jungen Patienten unbedingt eine Koloskopie machen, wenn die einen negativen IFOP-Test und negatives Calprotectin haben.
Ja.
Aber die Leute, die Diarrhoe in der Diagnose haben, denen empfehle ich das immer, weil es einfach Differentialdiagnosen gibt, wie zum Beispiel die mikroskopische Colitis, die du einfach nur histologisch sichern kannst mit einer Koloskopie. Und von daher ist es, glaube ich, sinnvoll, das zumindest noch einmal mit anzusprechen.
Genau, also einmal, das ist ja dann auch die Frage. Ich meine, ich mache es dann auch von dem Patientenwunsch abhängig. Ne?
Ja.
Also es ist ja eine, wie üblich, eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit dem Patienten. Und dann sage ich, okay, damit wir halt wirklich die gefährlich abwendbar gefährlichen Verläufe, auch chronische, die wir jetzt vielleicht klinisch noch nicht so stark zeigen, wie eben diese Colitis, damit wir die einmal vom Tisch haben, würden sie das wollen oder nicht?
Ja,
und dann
ist die Aber wir würden es empfehlen, dann ist das auch einfach für dich klar, dass du es angesprochen hast. Gut, super, vielen Dank. Ich nehme wieder was mit und denke beim nächsten Patienten mit Durchfällen nach Cannabis zu fragen.
Das werde ich auch.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.